Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Moin Moin, ich bin Nico.
Ich bin Grabowski.
Und ich bin Titanenprinzeps Dennis heute mal.
Warum nicht Strike wieder wie sonst?
Ja. Ja, das behalte ich mir vor für unsere sehr Space Marine-lastigen Bud-Up-Folgen. Mal gucken. Sei mal gespannt, was ich bin, wenn wir irgendwelche Slanisch-Lustwelten besprechen.
Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird ein bisschen komisch werden, oder?
Lass uns das doch jetzt mal vorziehen. Sehr gut.
Ich bin Ledermasken-Tentakelmann Dennis.
Das ist tatsächlich auch sehr, 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 sehr gut. Ja, herzlich willkommen zu einer heute mal regulären Folge, und zwar Folge Nummer 80. Jetzt müsst ihr nur noch 920 Stück durchhalten und dann werdet ihr dabei sein bei der 1000. Folge. Ihr seid bestimmt schon gehypt und freut euch sehr drauf. Das wird ungefähr in 15 Jahren soweit sein.
Ich bin jetzt schon völlig aus dem Häuschen.
Gell? Also vor allem die 1000. wird auch die 100. locker in Schatten stellen. Also gehe ich stark von aus.
Apropos, wo du es gerade sagst, die 100. Was machen wir denn zur 100.?
Hast du doch gerade schon gesagt mit deinem alternativen Vorstellungstitel.
Das Landisch Lustwelt.
Oh nee, die möchte ich früher hören.
Ja, vielleicht können wir das ja verbinden mit unserem mit unserem Trip nach Barcelona.
Barcelona.
Direkt, ne? Direktabnahme in Barcelona. Ja, herzlich willkommen zu einem bereits in der letzten Folge von mir angekündigten Thema, worauf ich mich sehr freue. Und zwar geht es heute um die Titanen, die wunderschönen, großen Gottmaschinen des Mechanikums. Aber bevor wir hier anfangen, titanische Worte auszupacken und uns um die Ohren zu schlackern, da fehlt doch noch was, ne? Da müssen wir noch irgendwie sagen, was wir irgendwie in letzter Zeit geschafft haben, würde ich sagen, oder? Oh ja. Wer möchte denn mit dem Hobby-Progress anfangen? Oder Running by Color?
Also, ich kann auch anfangen. Bei mir ist es relativ flott abgehandelt. Ich sitze gerade in richtig schön hier im Familien-Dänemark Urlaub an der Nordsee und male abends an meinen Astral Claws weiter, und da geht es auch ganz gut voran. Das ist so das Ding. Ich habe mir einen Tactical Squad A10 Marines mitgenommen und mein Ziel ist es, den jetzt in der Woche, die ich jetzt weg bin, quasi fertig zu machen oder nahezu fertig zu machen.
Das ist cool.
Das ist so mein Progress. Da geht es gerade sehr gut voran.
Das ist cool. Ich bin auch echt gespannt, weil der Sprungtrupp, den du da einmal produziert hast als letzten, den fand ich schon sehr gut. Da bin ich jetzt auf noch mehr gespannt.
Ja, danke schön. Ich bin am Überlegen, ob ich die Assault Marines nochmal umbasen soll. Und zwar, ob die auf Wüste getrimmt werden. So von der Base-Gestaltung her. Was meint ihr?
Ich finde Wüste immer.
Ich finde die jetzt schon so gut.
Ich finde Wüste.
Wüste,
immer.
Ja, aber Wüste ist auch so wüst. Also, nee, ehrlich gesagt, so wie die jetzt schon sind, finde ich die richtig gut.
Wüste ist so wüst. Ja. Sehr gut.
Mir fiel nichts Besseres, mir fiel echt nichts Besseres ein. Gut, dass wir nicht in der Aufnahme sind.
Boah, okay. Vielleicht eine. Dann mach doch lieber eine ruhige Base. Nee, ich finde Wüste immer gut. Ich stehe vor allen Dingen sehr auf so Marswüste, ne? Also gerade bei Marines, die sehr blaulastig sind oder auch grünlastig, dann rote Bases finde ich immer gut, ne?
Ja, wenn würde ich ja wüstige Wüste machen halt, ne? Also so
finde ich aber auch gut.
So mit Sand, wie man das so von mir kennt, so nicht roter Sand.
Ja, mag ich auch.
Nee, weil so soll mein Killteam ja gebased werden mit Wüsten-Bases halt. Und da ich bei dem Killteam, welches ja ein Tyrant's Legion Killteam wird, beziehungsweise schon ist, es muss nur noch zu Ende bemalt werden, ein Sergeant und ein Special Operative, der ja auch ein Space Marine drin ist, ja, dachte ich mir, vielleicht kann man dann zwischendurch mal tauschen, aber naja, nee, ich glaube, ich lasse das so.
Ja. Ja, cool. Ja, dann schieße ich gleich mal hinterher. Ich habe ja nebst Butter Progress, den habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, und da ging es dann auch jetzt schon in den Tagen dazwischen den Aufnahmen ordentlich weiter mit meiner Raumflotte. Die Minotaurs Raumflotte, die habe ich heute schön durchgebrushed. Ja, nee, also da geht's auf jeden Fall steil bergauf, da geht's gut voran. Dann mache ich gerade noch ganz viel in Legions Imperialis. Ich habe mir jetzt nämlich durch noch eine, ja, ich sag mal, eine gute eBay-Auktion jetzt schon zwei weitere Solar Auxilia Anteile der Grundbox organisiert. Also insgesamt habe ich die ganze viermal. Und da habe ich jetzt schon die erste Hälfte der ganzen Panzer fertig bemalt, also nahezu fertig. Plus noch vier Baneblades, also wir reden hier von 8 Lehman Russ, 4 Malkadors und 4 Baneblades, die gerade hier bei mir auf der Farbpalette liegen. Und ja, da geht's steil bergauf. Und passend zum Thema und bereits auch schon bei Insta zu bewundern oder mal anzuschauen, werden wir aber auch nochmal, glaube ich, reinstellen jetzt in die Folge, das passt. Meine spielbereite Legio Magna, die jetzt in den Krieg ziehen kann. Da bin ich auch froh, dass das Projekt abgeschlossen ist. Das sieht richtig, richtig gut aus oder ist gut geworden, meiner Meinung nach. Und jetzt warten die natürlich noch auf Kontrahenten, die da noch kommen. Genau, das zu meinem Hobby Progress.
Kann man bei dem Spiel auch eigentlich, also ist es machbar, da auch, ich sage jetzt mal, nur Titanen zu spielen, mit vielleicht so ein bisschen was Mechanikum-Garde, die so ein bisschen beschützen, oder muss man da immer so ein Mischmasch aus allen möglichen Krempel dann hinstellen?
Also ich bin noch nicht so richtig tief in der Missionszielvergabe, aber was ich schon mitbekommen habe, ist, ja, nein, du kannst natürlich dich auch sehr Titan- oder Neidlastig aufstellen oder nur Panzer, aber die Einheiten, die an Missionszielen dran stehen, wenn es, glaube ich, Infanterie ist, machen die am meisten Punkte. Also beispielsweise jetzt ein Missionszielmarker wird von Infanterie gehalten, die zählt als dreifach oder so, und ein Titan wäre dann halt, oder würde gar nicht punkten oder nur einen Punkt bringen, irgendwie so in der Richtung. Also tatsächlich macht es durchaus Sinn zu mischen hat sich GW auch schon insofern gedacht, dass man natürlich alles kaufen muss, um effektiv spielen zu können.
Da haben die Rechnung nicht mit gespannt. Mir gemacht.
Absolut. Ja, es gibt ja auch Regeln, die halt, und es kommt ja auch darauf an, wie du dich halt mit deinem Kontrahenten so absprichst. Ich denke mal, das sollte auch kein Problem sein, wenn du sagst, okay, ich möchte mal nur das spielen, oder hättest du nicht auch Bock, nur das zu spielen, und. Das kann man ja einfach so vorm Spiel klären, denke ich.
Mhm. Ja, natürlich.
Ja.
Gibt es, glaube ich, keine Probleme, oder? Oder sollte es keine Probleme geben?
Ja, nein. An dieser Stelle einmal, ich sag mal, Werbung oder Werbung für mich oder beziehungsweise meine Spiellust. Falls es im Raum Hamburg Leute gibt, die Legions Imperialis spielen wollen.
Frag nicht und, Nico.
Oh doch, schreibt uns, ich hab Bock, ich möchte gerne mal Leute finden, die spielen wollen und auch ihre eigenen Sachen so mitbringen. Nur mal so, können uns ja mal anschreiben.
Ich dachte, dann jetzt kommt hier so Werbung für mich, wer noch nicht genug versichert ist.
Ja, auf meinem zweiten Channel, genau, da spreche ich über Nico-Versicherung.
Folgt mir auf meinem Telegram-Kanal.
Ihr könnt euch sicher sein, dass das Geld gut oder auch gar nicht angelegt wird.
Es ist halt die Frage, wo es angelegt wird, aber es wird auf jeden Fall angelegt.
Es wird auf jeden Fall angelegt. Ja, ich habe damit gearbeitet.
Oh, der arbeitet mit unserem Geld. Ja, der versäuft das oder verzockt das. In so einem beiden.
Fantastisch. Ja, Hobby Progress. Ich war auch ein wenig fleißig. Bei mir ist ja gerade im Moment so ein bisschen Bud-Up-mäßig gerade nicht so viel, wobei jetzt da in den Startlöchern stehen meine Tiermenschen für die Tyrant's Legion. Und ansonsten bin ich gerade fleißig dabei, Sons of Horus Killteam weiterzubauen. Und zwar habe ich jetzt das erste Fireteam, die Assault Marines, beziehungsweise wie heißen die? Repugnatoren oder wie die heißen bei Horus Heresy, die habe ich fertig. Und auch meinen Spezialisten, da habe ich ja einen Luperci gebaut auf Basis von einem Galvorbug. Ist auch fertig gebaut und bemalt. Das war sehr viel Arbeit. Und jetzt gerade bin ich dabei, mir einen Assault Sergeant zu bauen. Und das wird im Prinzip der kleine Horus Aximand. Ganz ganz, ganz viel Green Stuff und Milliput-Arbeit, Aufbau auf Basis von einem Primaris. Aber ich hatte mir ja da den, das, ich bin super, super unzufrieden mit dem GW-Modell von ihm, weil der einfach komplett gar nicht aussieht, wie das doch durchaus üppig vorhandene Artwork zu ihm. Und dann hatte ich mir ja den von The Legend geholt, die den da, die ein eigenes Modell zu dem rausgebracht haben, modelliert von Luxantor auf Instagram. Aber der ist so winzig klein, dass ich da im Prinzip gar nichts von verwenden konnte. Der ist wirklich, wirklich, wirklich klein. Wunderschönes Modell, aber mikroskopisch. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, dann baue ich einen neuen auf Basis von einem Primaris. Und ja, das ist sehr viel Arbeit, aber macht auch echt viel Spaß. Das waren jetzt bisher so mein Hobby-Progress in den letzten 2 Wochen. 2 Wochen? Ja. Ja, und dann kommen noch ein Trupp Breacher dazu. Und ja, dann sind die Jungs auch durch. Machen Spaß. Ich mag das Farbschema. Kann man viel flavorvollen, ktonischen Kram dran basteln. Das ist echt, finde ich gut.
Ich glaube, ich komme jetzt langsam nicht mehr umhin, nebst meiner bereits bestehenden 30k Death Guard Armee, doch ein Killteam für Alpha Legion zu machen. Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr drum.
Das stimmt.
Just heute habe ich auch tatsächlich wieder das Hörbuch gehört. Das ist ja eines von aus der Horus Heresy, dieses, wo der Alpha Legionär Spion, also nicht mal ein Alpha Legionär selbst, sondern einfach von der Alpha Legion ein Spion, ein menschlicher Spion, der dann auf so einer Agrarwelt für so einen krassen Bürgerkrieg sorgt, mit so gefälschten Nachrichten hier.
Gefälschten
ja, der Imperator ist tot, Horus ist schon der Chef und so. Und ach, herrlich. Ich liebe diese Folge und das hat mir wieder gezeigt, okay, nee, ein Killteam für Horus Heresy, Alpha Legion muss jetzt doch her. Naja, aber das kommt erst im Sommer dran.
Ja.
Wie sieht's aus?
Vielleicht hast du ja schon ein Alpha-Legion-Team und du weißt es noch gar nicht, irgendwie in deiner Death Guard versteckt.
Das kann gut sein, da ich bereits auch Alpha-Legion-Modelle habe. Mhm. Zum Beispiel auch, ich glaube, einen ganzen Satz Laerna Terminatoren.
Geil.
Diese wunderschönen Kataphrakti-Terminatoren der Alpha-Legion. Ach, nice. Kann sehr gut sein. Also die Figuren habe ich und die können sich bestimmt schon irgendwo hier jemanden infiltriert haben. Ich gucke jetzt gerade mal zu meiner Vitrine. Ja, da guckt einer so komisch. Ja. Wie sieht's aus? Ja, eine von meinen 7 Vitrinen.
Richtige Leuchte. Also,
ich habe einen kleinen Hängeschrank.
Boah.
Wie sieht's aus? Wollen wir in die Folge gehen?
Hau mal rein.
Ja? Was hatten wir jetzt heute? Nicht Slaner Schnee. Nee, Titan, genau.
ich dachte, Ledermasken, Tentakel, Dennis kommt wieder um die Ecke oder. Na, okay.
Der kommt auch noch dran. Kommen wir zu den Titanen, die Gottmaschinen. Und zwar der geschichtliche Aspekt. Und zwar, ihre Anfänge finden sich im Zeitalter des Weltenbrandes. Weltenbrand, die Galaxis, der Menschheit wird von Warpstürmen und Chaos verwüstet. Xenos-Rassen stürmen auf die Menschheit ein. Selbst die Wiege der Menschheit wird von Chaos, Korruption und Bürgerkrieg zerstört bzw. malträtiert. Also wirklich überall ist die Hölle los. Man kann aber anmerken, dass halt im Vergleich zu Terra beispielsweise der rote Planet, der Mars, deutlich besser dabei weggekommen ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es dort weniger Menschen gibt oder irgendwas dergleichen, sondern dass sie damals schon sehr technoaffin waren und dementsprechend mit mehr Logik und Logistik an die Sache rangegangen sind. Aber trotzdem auch dort wütete der Weltenbrand beziehungsweise das Chaos brach auch dort aus. Aber Reste der Ordnung wurden bewahrt. Und die technologisch versierten Bewohner vom Mars sammelten aus Angst um ihre Zukunft alles an Maschinen und Informationen und Gefäße des Wissens auf und versuchten diese zu bewahren und haben diese Objekte des Wissens, unter anderem sogar teilweise auch STKs, die haben sie halt nahezu verehrt und schlussendlich aufgrund der Zeit, die natürlich voranschritt, haben sich wurden diese Objekte der Verehrung zu Heiligtümern auserkoren. Die Wächter des Wissens predigten diese Heiligkeit der Maschine und machten halt im Zuge dessen ihre ersten Schritte in Richtung Erlösung und auch wieder irgendwo eine gewisse Art der Organisation, Struktur und Ruhe brachte das Ganze wieder auf den Mars. Über zahlreiche Generationen hinweg trugen sie diese ganzen Errungenschaften, diese ganzen technologischen Überreste, die sie halt in den Wüsten im Mars finden konnten, zusammen und daraus formten sie einen Wissenskanon, der sich halt als ihre neue Religion, und zwar den der Kult der Maschine, entwickelte. Dieser war nun geboren und seitdem haben wir halt auch diese Tech-Priests, die technologisch die den Omnissia anbeteten. Diese wiederentdeckten Technologien wurden natürlich wieder genutzt, aber im Zuge dessen, weil auch viel verloren ging, entwickelten sie auch neue oder erweiterten bestehende Technologien oder mussten mit Bruchstücken von alten Technologien irgendwie umgehen und was sich zusammenbasteln. Die Industrie auf dem Planeten blühte wieder auf, Gießereien und Schmiedetempel entstanden überall. Während die, ich sag mal, Menschheit auf dem Mars sich wieder so weit zusammenfand, befand sich allerdings auch der Planet in einem Zustand eines großen, grauenhaften Krieges, als Ära der Pathogenese bekannt. Und zwar diese entstandenen großen Gießereien und Fabriken und Schmiedetempel, die vom Mechanikum gegründet wurden, die wurden von einer minderwertigen, aber nichtsdestotrotz extrem heftig und mächtigen Kaste kabbalistischer Ketzer namens die Sy Carnivora belagert. Und diese Sy Carnivora beherrschten tatsächlich auch große und weite Teile der roten Wüste auf dem Mars. Und die Sy Carnivora wurden angeführt von den MacRides, die Anführer. An dieser Stelle muss ich jetzt einfach mal spekulieren, was diese Sy Carnivora nämlich sind. Und zwar habe ich nirgends was gefunden und ich vermute einfach aufgrund ihres Vorkommens und der Hass des Mars auf diese Sy Carnivora wurden diese aus den Datenblättern getilgt und vernichtet, damit keiner jemals auf die Idee kommt, dass es sowas mal gab. Genau, und da muss ich halt ein bisschen spekulieren. Und zwar die Worte Sy Carnivora, Sy, also CY nur geschrieben, und Carnivora. Da vermute ich, dass es eine Art Cyborgs waren, die Carnivora, also Fleisch, gegessen haben und die Jagd auf die Mitglieder der Schmiedetempel gemacht haben oder auf generell die Menschen auf dem Mars. Und um dies zu tun und auch erfolgreich zu tun, haben die natürlich Konstrukte gebaut, größere, die vermutlich oder vielleicht sogar teilweise auch von irgendeiner Art kränkelnder KI gesteuert wurden. Und die müssen schon zu einer extremen Größe angewachsen sein. Also ich vermute wirklich, irgendwas zwischen 20 und 50 Metern, weil diese Sy Carnivora, die waren tatsächlich nämlich der Grund, weswegen Titanen entstanden sind.
Ja, pass mal auf, nachher war das noch so, oder ist es vielleicht noch so, dass sie nicht durch irgendeine KI gesteuert wurden, sondern dass der Imperator seine Finger damit im Spiel hat, um schon mal den Weg zu ebnen, seine Pläne weiter voranzutreiben.
Aber der war ja noch voll beschäftigt damit, überhaupt im Ansatz seine ersten Experimente auf Terra zu machen.
Ja, vielleicht hat er ja noch einen Nebenjob.
Der kann ja auch nebenbei schon mal, der ist ja allmächtig.
Der ist allmächtig.
Okay.
Der kann Doppelschicht machen.
Dann werde ich jetzt das Skript diesbezüglich anpassen müssen. Danke.
Gerne.
Jedenfalls, um die Sy Carnivora zu bekämpfen, haben sich die Tech-Priests und also die komplette Menschheit oder die technoaffinen Bewohner mit alten Bauplänen auseinandergesetzt, und zwar STK-Bauplänen von einem Titan, und zwar einem Castigator-Titan. Das ist tatsächlich der größte je von der Menschheit entwickelte Titan und der Grundstock für jede Art von originaler Entwurf. Also es gibt keinen kompletten Castigator-Bauplan, den findet man einfach nicht, es gibt keine Blaupausen und dementsprechend hat man angefangen, sich da irgendwie was dabei zu denken, diese bruchstückhaften Pläne zu studieren und hat daraufhin aus diesen neue Baupläne entwickelt. Und diese wurden halt in unterschiedlichen Schmieden produziert und entworfen.
Also wir kommen ja später noch dazu, denen mal en gros, en detail zu beschreiben, aber ich kann also jetzt schon mal sagen, das ist ja total krank, das Gerät, ne? Also meine
Güte. Es ist unfassbar und ich möchte auch einfach nicht wissen, was die Menschheit in den Zeiten der großen Technologie und der Ausbreitung, also als sie wirklich die Galaxis beherrscht haben, weswegen sie solche Viecher bauen mussten oder vor allem, was es für Rassen gab, die von der Menschheit ausgerottet wurden. Also es müssen ja Gegner gewesen sein, irgendwie irgendwo, die so riesig oder gefährlich waren, dass man sich genötigt fühlt, solche riesigen Titanen zu bauen.
Ja, da hat einen offensichtlich, oder das blanke Entsetzen wohl um sich gegriffen, könnte ich mir vorstellen, was dann dazu geführt hat, dass die so gebaut wurden, wie sie gebaut wurden, weil wenn wir dann halt zu späterer Zeit nochmal an das Thema Klassen rangehen und die dann mal auseinandernehmen. Das ist schon ziemlich heftig. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch so durchgehen würde beim TÜV irgendwie auf Terra oder auf dem Mars.
Das wäre Heretic. Nicht. Das wäre auf jeden Fall Heretic. Aber man darf ja nicht bedenken, das ist ja Age of Strife. Ne? Also da ist ja wirklich, zum einen hast du ja gar keine regelnde Instanz, die halt irgendwo sagt so, ja, jetzt ist aber mal gut hier. Ne? Also jetzt habt ihr das übertrieben. So, ne? Nee, da geht alles. Ne? Man darf ja auch nicht dann vergessen, zu der Zeit ist ja auch im Prinzip, selbst Terra ist ja zu der Zeit quasi ein Dämonenplanet. Ne? Also plus den ganzen anderen kranken Scheiß, den es da so gab. Ne? Also ich will ja jetzt auch nur, ja, ne, mal ist dann zwar Great Crusade, aber ich schmeiß mal den Rangdang-Sinusite mit rein. Und das ist ja, also so Sachen gab es ja wirklich zu Genüge zu der Zeit, ne? Würde ich auch gerne mal eine Folge zu machen im Übrigen. Finde ich so ja, super
voll,
spannend.
Voll. So, nachher kommt dann, nachher sind wir dann auch irgendwann dabei angelandet, irgendwie, dass der erste Castigator einfach von Dämonen gebaut wurde.
Ja, ist einfach eine Dämonenmaschine fertig.
Ist einfach eine Dämonenmaschine. Und irgendein Trottel hat den Schlüssel gefunden, so, geil, ich verkaufe das jetzt als mein eigenes Scheißding und so, ich gehe da jetzt mal rein und dann läuft das schon und auf einmal, oh mein Gott, was passiert hier? Nichts funktioniert richtig, das ist ja alles nur totaler Abfuck.
Wundervoll. Ich liebe Warhammer, habe ich das schon mal erwähnt?
Ja, beiläufig am Rand, aber ich glaube, das geht uns allen so und das ist halt, ne?
Ich glaube, sonst wären wir nicht hier.
Ganz genau, ganz genau. Und kurz mal zurück zum Thema, also die Baupläne, die es dann halt so gab, wurden ja in unterschiedlichen Schmieden umgesetzt, so gut es halt ging, das hattest du ja eben schon treffend erwähnt, Nico, und dadurch entstanden die ersten drei Titanenorden der Legios, das Collegia Titanica wurde gegründet und die Gemeinschaft dieser drei Orden nannte man die Triad Ferrum Morgulus und deren Mitglieder waren die Legio Mortis, die Legio Ignatum und die Legio Tempestus und mit Hilfe dieser drei Orden wurden die Sycanivora vernichtet und in Gänze ausradiert. Also die hatten offensichtlich so viel Feuerkraft gehabt, dass mal kurz alles weggepustet wurde. Und dass er nicht mehr so die große Bedrohung, auf die du ja spekuliert hast, die war nicht mehr gegeben, die wurde nicht mehr dargestellt, also weg mit dem Scheiß. Und trotzdem.
Ich vermute, die haben die jetzt so nachhaltig ausgerottet und ausradiert.
Von nachhaltig.
Die wollten halt wirklich und nachhaltig, ja. Stumpf und Stiel.
Ganz genau. Und man hätte ja eigentlich könnte man ja sagen, so, ey geil, guck mal, wenn wir uns zusammenschließen, was wir Tolles dann schaffen können, also in Anführungszeichen für die Sycanivora war es natürlich nicht toll, aber was man halt machen kann und so, das ist ja echt eine feine Sache. Naja, gut, aber technologischer Erfolg ist halt technologischer Erfolg und irgendwann kam dennoch die menschliche Natur wieder durch, weswegen es zu Krieg auf dem roten Planeten kam. Dieser endete und dann in einem fragilen Machtgleichgewicht oder vielleicht so ein, ja, ein Gleichgewicht ist es ist ja eher weniger. Es ist so ein, wir sitzen alle im Schützengraben und warten auf die Trillerpfeife, bis es losgeht, glaube ich, so ein Zustand. Das ist irgendwie so, wer schlägt zuerst zu? Also, ne, das sind dann auf welcher Seite knallt es zuerst? Das war, würde ich mal sagen, dass das so ungefähr die derzeitige Stimmung gewesen sein muss. Also so politisch gesehen, sage ich jetzt mal. Das war halt alles durchzogen von Neid, Intrigen und Verrat, halt wie Menschen leider nun mal sind. Wie schon erwähnt, das kam natürlich dann wieder durch. Und doch schließlich hatten sich die Tech-Priester des Mars hinreichend geeint, um die Macht des roten Planeten über die Grenzen des Sol-Systems hinaus auszudehnen. Das hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile, wenn man jetzt mal ehrlich ist, weil das Potenzial auf dem Mars ist natürlich gegeben, das ist da. Ambitioniert sind die auch. Da sieht man ja schon in den Megabauten, also an den Titanen halt und generell die ganzen Waffenschmieden und Komplexe, die da aus dem Boden gestampft haben. Also ambitioniert sind die Jungs und Mädels vom Mars. Da sollte es, glaube ich, gar kein Problem geben. Und es wurden halt zahlreiche Kolonisierungsarchen in die Finsternis entsandt und gingen dabei auch verloren, wie das halt nun mal so ist. Manche kommen durch, manche nicht. Es gab aber auch halt reichlich Schiffe, die weiter Reise wie nicht anders zu erwarten, noch überstanden hatten und ihre Zielwelten erreichten, und so entstanden halt in der Galaxis immer neue Fabrik- und Ritterwelten. So, und diese Explorator-Flotten, ich liebe das einfach, jedes Mal, wenn es in irgendwelchen Romanen vorkommt, der hier Explorator-Flotte schießt mich tot, mega. Ich finde immer, weiß ich nicht, also ein Kontinent oder eine Megacity, die im Weltall auf der Reise ist, so stelle ich mir das irgendwie immer vor. Das ist, weiß ich nicht. Finde ich ganz geil. Also die Exploratorflotten des Mechanikums üben heute die heilige Aufgabe aus, in der Galaxis nach verlorenen STKs zu suchen, und außerdem erforschen sie unbekannte Gebiete der Galaxis auf der Suche nach neuen Geheimnissen und Artefakten. Das kennt man ja auch von denen, dass die halt total Bock auf Archäologie haben, um es mal so zu verpacken. Und die Standardtechnologiekonstrukte haben ja insofern halt ein, ja, fast teilweise sicherlich beispiellosen Wert. Das wissen wir schon, das hatten wir auch schon mal in vergangenen Folgen hier und da mal erwähnt, auf jeden Fall gerade zu den Anfangszeiten, wo wir die ersten Folgen rausgehauen haben, wo es dann um zeitweise auch um STKs ging, dass halt, keine Ahnung, gefühlt hier Denkmäler für Finder von irgendwelchen STKs errichtet wurden, die einfach nur so ein Standard Combat Knife für Space Marines oder sowas oder generell so ein Standard Combat Knife oder so gefunden haben. Das ist ja schon ein ganz großes Ding, weshalb sich das ja natürlich auch lohnt, da immer die Augen offen zu halten, links und rechts der Wege mal zu schauen nach diesem Gedöns. Und wie gesagt, die haben einfach Bock auf Buddeln, auf Geheimnisse ans Tageslicht bringen, das ist Wiederentdecken oder generell Entdecken von Artefakten, und dass sie es irgendwie in ihre Technologiegeschichte mit einbinden können und so weiter und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Und diese Explorator-Flotten führten auch natürlich militärische Truppen mit, weil ohne geht's ja nicht, um ihre Interessen notfalls mit Gewalt durchzusetzen. So kann ja sein, dass da mal irgendwann jemand auf so einem Artefakt halt sitzt, was die aber haben wollen. Also, dies beinhalteten dann auch die Titanlegion, die Skitari, die Legio Cybernetica oder den Ordo Reductor. Und so kam es, dass Titanlegios überall in der Galaxis entstanden. Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Roman, in dem man so einen Einblick bekommt, den ich an dieser Stelle gerne nochmal erwähnen möchte. Ich habe es sehr wahrscheinlich schon in der einen oder anderen vergangenen Folge gemacht, und zwar Vengeful Spirit, eine 12 von 10, dieser Roman. Kann es immer wieder nur wieder sagen. Da geht es ja um das Haus Divine, unter anderem auf dem Planeten Molech, und also das Adelshaus Divine halt, und die haben, bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle, wo haben wir es denn hier? Bekannte Neidhäuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind 8 Neidhäuser alleine auf Molech vertreten, wo von denen halt Haus Divine das erste ist. So die ganz oben sitzen. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Beweis dafür, oder was heißt Beweis, aber ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass es halt auch nicht unbedingt so sein muss, okay, ein Nighthouse ist auf einem Planeten und mehr gibt's dann auch nicht oder sonst was. Da geht halt schon eine ganze, ganze Menge. Ja.
Da herrscht auch eine ganze Menge Neid auf diesem Planeten.
Lass mal deinen Neid zu Hause.
Ist keine gute Eigenschaft. Aber einen zu haben ist nicht verkehrt.
Nee.
Das Faszinierende auch bei jeder Art von Roman, wenn es irgendwie mit Mechanicum zu tun hat oder mit Neidhäusern oder auch Legios. Ich weiß nicht, ob es irgendwie durch Einflüsse durch die Maschine oder den, ich sag mal, oder generell Maschinengeist oder so ist. Aber es herrscht immer so eine unterschwellige Intrigenwelt, finde ich. Also das merkt man richtig deutlich. Der eine neidet den anderen, der möchte das, der möchte dies. Und das merkt man auch richtig, richtig häufig, alleine schon auf dem Mars, ne? Was das ist, was für eine fragile Welt. Ich habe jetzt gerade den Roman Mechanicum wieder gehört und wie doll da die Schmiedetempel sich gegenseitig neiden. Der eine forscht da und der andere forscht dort. So, aber was haben die anderen denn? Und ach, hier und da und auch die Legios untereinander, wie neidvoll die miteinander umgehen und wie aggro die teilweise oder sich gegenseitig als Erzrivalen sehen.
Ja, die gönnen sich halt gegenseitig nicht die Brot aufs Butter, ne? Krass. Das ist ja so.
Nichts, gar nichts, echt nicht. Also es gibt natürlich Freundschaften oder auch Brüderlichkeiten, die dann halt oder gemeinsame, ich sag mal, Kampagnen, die man startet. Wenn man zusammen kämpft und es gut funktioniert, why not? Aber teilweise haben die so unterschiedliche Mentalitäten wie die Legion der Astartes.
Es ist ja dann halt auch mehr so Zweckgemeinschaft.
Alle miteinander können.
So Zweckbündnis.
Ja, genau. Aber was das Haus Divine angeht, ich glaube, das ist jetzt das letzte Haus. Also ich glaube, andere Häuser gibt es da nicht mehr.
Ja, jetzt.
Alle anderen wurden da, glaube ich, kaputt gemacht.
Die wurden wegrationalisiert.
Aber Haus Divine gibt es tatsächlich, die zogen dann weiter. Die sind weiter in auf dem großen Kreuzzug, sage ich schon, mit Haus mitgezogen.
Ich glaube, auf Mullig ist jetzt auch nicht mehr so viel, was man da noch beherrschen kann. Ne? Aber ja, aber das habe ich auch gerade, das war das letzte Buch, was ich mir angehört habe und ich fand es auch echt irre gut. Da habe ich dann halt auch Bock auf Sons of Horus gekriegt.
Ja, das ist halt wirklich ein super Roman. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich mir dachte so, oh, weiß ich nicht, Neidhäuser und keine Ahnung, boah, das interessiert mich auch irgendwie so null, dachte ich erst und dann dachte ich mir, es war nicht wirklich was anderes da zum Hören. Ich habe es mir auch angehört, also als Hörbuch so. Und dann dachte ich mir so, Alter, hättest du das jetzt nicht gemacht, dir wäre voll was entgangen. Also ich hätte voll was verpasst. Das würde ich auch jedem empfehlen, weil das halt ein sehr, sehr schöner, es gewährt einen sehr schönen Einblick auch in diese ganze, wie vorhin ja hier schon jetzt in der Folge erwähnt, dieser ganze Intrigenscheiß und so weiter und so fort. Und so dieses total Abgefuckte, was halt bei den Menschen, ne, in Anführungszeichen, dann halt im Oberstübchen abgeht, da kriegt man einen sehr, sehr schönen Einblick, ne? Also innerhalb eines oder diesen, also von Haus Divine halt, was halt dann da so dieses interne Ellenbogen-Ding angeht.
Aber auch generell ganz viel Heresy-Lore wird da schön weitergesponnen. Wir haben hier und da ein schönes Cameo von alten Bekannten, wie zum Beispiel Meduson kommt auch in einer Szene mal ganz kurz, die ich enorm gut fand. Das ist einfach richtig, richtiger Klopper, das ganze Ding. Richtig, richtig gut.
Absolut, ja. Einmal durchgelesen und jetzt auch nochmal mit Hörbuch. Also ich habe es mir jetzt schon zweimal gegeben und einfach fantastisch. Ist aber auch ein ganz besonderer Punkt, ich sag mal, des Machtzuwachses von Horus.
Aber hallo.
Dort, da ist ja, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, hört euch das selber an. Ist ja auch bei Spotify zu finden. Es lohnt sich definitiv, also von uns dreien sogar empfohlen.
Ja.
Mal
wieder
frisch gehört auch gerade.
Unbezahlte wieder. Werbung, Leute, unbezahlte Werbung. Muss man ja immer wieder mal kennzeichnen. Aber da mache ich sehr gerne unbezahlte Werbung, weil das
da hast du dann tolles vollen Buch Einsatz gezeigt, würde ich mal sagen.
Ja. So, aber genug über fantastische Bücher, fantastische Bücher. So, meine Güte, Eschweiler zerlegt einfach meine Fähigkeit, SCA und CH.
Oder meine Überleitung ist auch zerlegt.
Je länger ich hier. Ja, das auch. Da war ich zu ignorant für, um die überhaupt mitzubekommen.
Hau nochmal rein. Da hast du ja vollen Einsatz gezeigt.
Oh ja, wo wir gerade bei Einsätzen sind, Nils, reden wir mal ein bisschen über die Einsatzgebiete von Titanen, ne? Das wäre ja mal was. Also, Wie man sich so vorstellen kann, haben Titanen ja oder relativ spezielle Aufgabenbereiche, weil du kriegst ja nicht einen engen Bunkerkomplex mit so einem Titan gestürmt, ne? Aber du könntest dir natürlich einfach von außen zu Klump schießen. Aber wo wirft man denn wirklich Titanen in die Schlacht, ne? Also so ein Titan ist ja erstmal eine Erscheinung, ne? Man hört die schon von weitem oder fühlt sie wahrscheinlich auch schon von weitem. Sieht man
die
wahrscheinlich
Schwingung
auch
im Wasserglas.
Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht, ne? Die Szene aus Jurassic Park, wo der T-Rex das erste Mal ankommt, ne? Ist ein Scheiß dagegen, was passiert, wenn ein Titan anspaziert kommt, ne? Die werden ja auch mit so Titan-Dropships einfach vom Himmel geschmissen. Also das muss schon, dann ist die Kacke am Dampfen. Titan werden eingesetzt.
Sorry, dass ich dir wieder ins Wort falle, aber alleine Titanen-Dropship. Ohne ja. Scheiß. Wenn man jetzt mal überlegt, also wir reden von Titanen, also der Name lässt ja schon vermuten, dass es jetzt keine Tausend, die da vom Himmel geschmissen werden oder so. Und dann hast du noch ein Schiff, was so ein Vieh trägt. Oder mehrere.
Ja.
Und denkt man sich so, was? Alter, Junge.
Da weißt du, das wird kein guter Tag.
Nee, nicht wenn du zu der Partei gehörst, die interveniert wird.
Ja.
Wenn du zum Beispiel keine Steuern zahlst.
Badab, da kommt auf jeden Fall das einzige, was schlimmer ist, ist, glaube ich, als Stress beim Finanzamt zu haben, ist, wenn eine Titanenlegion morgens früh bei dir an der Türe klopft. Ja, und tatsächlich, die schicken da ja auch Titanen. Titanen werden halt geschickt, um wirklich jeglichen Widerstand komplett zu brechen, ne? Also, wenn er halt mal, keine Ahnung, da wird keine Titanenlegion losgeschickt, wenn da mal irgendwie ein imperiales Regiment mal nicht mehr so ganz 100% dem Imperator huldigt oder sowas, ne? Da wird halt ein Exempel statuiert, ne? Und oder, wenn der Gegner selber gigantisches Kriegsgerät an den Start bringt. Ne? Zum einen haben wir natürlich das Problem, dass seit der Horus Heresy die Titanenlegionen selber gespalten sind. Ne? Oh, mein Kater rastet gerade von aus. Egal. Dass die Titanenlegionen selber gespalten sind. Ne? Also wir haben zum einen natürlich noch loyale Titanenlegionen, aber halt auch auf der Seite der dunklen Götter auch Titanenlegionen, wie zum Beispiel die Legio Mortis. Mit ganz, ganz prominent dem riesigen Chaos-Titan Dies Irae. Können wir vielleicht an anderer Stelle noch ein bisschen was drüber reden. Daher ist es halt umso wichtiger, dass das Imperium in der Lage ist, immer irgendwie Titanenlegionen in der Rückhand zu haben. Aber nicht nur das Chaos hat Verräter-Titanen, nein, auch Orks ziehen mittlerweile mit gigantischen Gargans. Die sehen halt im Prinzip aus wie Mr. Kartoffelkopf aus Stahl mit ganz vielen Waffen dran. Ziehen die in den Krieg, da die halt auch während der Zeit des Großen Kreuzzugs gelernt haben von den Menschen. Ne? Orks wachsen ja an ihren Gegnern, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben gemerkt, so, boah, krass, die bringen da riesige super Zerstörungsmaschinen an den Start. Das machen wir jetzt auch. Aber auch die Elder haben mit diese wunderschönen, schlanken Phantom-Titanen, die ja wirklich aussehen wie einfach nur große, wirklich große Elder-Krieger irgendwie, haben die ihr eigenes Titanenarsenal, und auch die ungezählten Käfer-Tyranniden mit ihren riesigen Bio-Titanen, auch fantastische Forge-World-Modelle, kosten wahrscheinlich eine Niere oder den Gegenwert einer. Habt ihr so eine zufällig? Hat das einer von euch? Ich kenne niemanden, der einen Bio-Titan hat, aber...
Doch, ich kenne einen, also ich kenne einen.
Ja?
Ja, mich.
Ja,
ja, geil.
Ja, genau. Aber ich muss an dieser Stelle gestehen, es ist kein Original Forge World.
Was? Selbstgebaut natürlich.
Ja. Selbstgebaut aus Millipod. Nee, und tatsächlich auch schon so weit gestiftet und magnetisiert, dass ich den zusammenstecken und loslegen kann. Der wird vielleicht auch noch mal dieses Jahr Farbe kriegen, aber ich weiß es nicht.
Also, ich wollte gerade schon sagen, gestiftet. Der muss wahrscheinlich einem auch gestiftet werden bei dem eigentlichen Preis.
Ja, genau. Aber zumindest einen den habe ich definitiv original, einen original Reaver Titan. Den habe ich auf jeden Fall von Forge.
Wunderschön.
Samt Nummer und Co.
Ja, das ist, ich ärgere mich so sehr. Ne? Ich habe einen Unsinn. Ich habe einen Warhound von Forge World, einen Originalen, und ich habe die Papiere nicht mehr.
Ach, ärgerlich.
Das ist so ärgerlich, weil bist du in der Titan Owners Group oder Titan Owners Club?
Könnte ich, glaube ich, reingehen, wenn ich, habe ja das Original.
Genau.
Die Seriennummer sozusagen.
Genau.
Habe ich ja tatsächlich
noch. Du hast
aber ich habe mich da noch nicht eingeloggt. Nee, ich habe mich da jetzt nicht eingeloggt. Aber vielleicht kennen ihn auch viele Games Workshop-Besucher hier aus Hamburg. Der war sehr, sehr, sehr lange in den Kolonnaden in der Vitrine. Ich habe ihn da 3 Jahre stehen lassen und nie mitgebracht. Dann sollte der Laden mal umgebaut werden, dann wurde es auch langsamer Zeit, dass ich den wieder mitnehme. Aber den, stimmt, wir werden ja auch sehr hier 2 Folgen machen. Den werde ich dann halt mal bei Folge Nummer 2 ablichten. Das passt doch.
Ich will meinen mal komplett nochmal neu zusammenbauen. Der stand jetzt die ganzen Jahre immer im Gartenhaus, hat Hitze, Kälte mitgemacht. Dadurch sind sämtliche Klebeverbindungen einfach kaputt. Und ich kann den jetzt im Prinzip einmal auseinandernehmen und nochmal neu zusammensetzen. Was wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste ist.
Ich hätte gerne
Warhound. Im Laufe der Zeit aus den Fehlern gelernt.
Ja, ich auch. Also ich hätte gerne noch einen. Ich habe leider nicht diesen geilen mit der, ich habe das Mars-Pattern habe ich. Nicht den geilen mit dem geilen Hundekopf, der so ein bisschen runder ist. Den finde ich eigentlich noch schöner.
Lucius Pattern.
Wunderschön. Aber ich mag meinen auch. Die Gottmaschine Tannhäuser. Jawohl. Wo waren wir? Ah ja, Biotitan. Kurz gesagt, viele, viele Völker, ich meine, selbst Tau haben ja so Giganto-Roboter-Geräte, ne? Oder Anzüge. Ich weiß nicht, ob das richtige Titanen sind, aber auf jeden Fall haben quasi alle Völker, die irgendwie mit der Menschheit mal zu tun hat zwangsläufig auf kurz oder lang auch sowas, weil man halt einfach irgendwie gegen Titanen anstinken muss. Neben diesem massiven Zerstörungspotenzial, was ein Titan mitbringt, haben die halt auch eine moralische Aufgabe. Ne? Also ich meine, stell sich nochmal vor, irgendwie man liegt da irgendwo in einem Schützengraben, ne? Es regnet Orkblut, alles um dich rum ist ganz schrecklich. Du denkst, gleich werden wir überrannt und irgendwo hörst du dann von hinten unseren Titanenhorn bläst und du drehst dich um und hinter dir kommt eine 40 Meter hohe wandelnde Kirche mit Raumschiffgeschützen als Arm an und verkündet mit Holrio, dass der maschinengewordene Teil des Imperators jetzt gerade auf diesem Planeten ist, um dich zu retten. Ja, du wirst vielleicht platt getrampelt, kann natürlich auch passieren. Kollateralschäden sind bei den Dingern keine Seltenheit, ne? Ich meine, die sind teilweise so groß, dass komplette Einheiten oder Regimenter in den Beinen Platz finden. Aber na gut, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und Hauptsache, das Weiterleben der Menschheit ist durch Titanen gesichert. Also sie sollen die Herzen imperialer Kräfte mit Mut füllen und zu größerem Einsatz inspirieren. Der Kampfgeist eines jeden Soldaten wird dadurch angespornt. Sogar Space Marines sind immer wieder froh, guter Dinge, wenn Titanen da irgendwo auftreten, weil die halt wissen, hier sind die ganz großen Kriegsmaschinen des Imperators unterwegs. Und das ist tatsächlich immer wieder Grund zum Frohlocken. Gleichzeitig sollen natürlich auch die Herzen der Feinde des Imperiums vor Angst erstarren, was hier und da sicherlich auch passieren wird. Außer wahrscheinlich bei Orks, die sich in erster Linie total freuen auf riesiges Supergekloppe.
Wachstum ist gesichert.
Orks sind dann eigentlich eher beleidigt, wenn sie in Stücke geschossen werden, weil wie soll man sich mit so einem kloppen?
Stimmt auch wieder.
Die würden sagen so, oh Mann, wie unfair.
Ja, oder sie rennen halt weg, um schnell größere Maschinen zu bauen, um dann wiederzukommen und dann zu gewinnen.
Das kannst du haben.
Ne? Aber wie ich halt schon gesagt habe, bringt der Einsatz von Titanen auch erhebliches Risiko mit. Da, wie gesagt, zum einen trampeln die halt einfach alles kurz und klein. Ne? Da kann man halt auch, wenn da mal irgendwie was im Weg liegt, wie zum Beispiel eine Einheit oder ein Regiment Infanterie oder sowas, da kann man halt auch nicht immer gucken, dass man da jetzt keine Eierschalen zertritt. Und auf dem anderen, auf der anderen Seite hast du halt Titanen mit wirklich gigantischen Waffen, ne? Also selbst ein Warhound, ein kleiner, ist schon in der Lage, Riesenlaser zu tragen. Und je größer so ein Titan wird, umso krasser ist halt das Arsenal. Und dementsprechend ist da natürlich das Feintuning im Beschuss nicht immer so ganz möglich. Also früher in der glorreichen Zeit, wo man noch Schablonen legen konnte, ja, wir erinnern uns, da gab's halt, ne, da gab's halt die ganz große Blast-Schablone und die hat dann halt einfach mal T-Schaden gemacht. Das war wundervoll.
Ja, das war schon cool.
Und dann erzähl uns doch mal was über den Leuten, von den Leuten, die da so drinnen hocken in den Titanen.
Genau. Kommen wir mal zu der Besatzung. So ein Titan steuert sich ja natürlich nicht von selbst, sondern von einem Piloten, einem Kommandanten, könnte man sagen, mit dem Titel eines Prinzeps. Und das ist eine ganz besondere Kategorie oder eine besondere Kategorie oder Schlagmensch. Das kann auch nicht jeder, sondern nur einer unter 10 Millionen Menschen ist dazu in der Lage, den Druck auszuhalten, so eine Maschine zu steuern. Und zwar haben diese Maschinen aufgrund der Heiligkeit der Maschine haben wir viele dieser Kirche, der Kult der Maschine, spricht man ja auch von einer Art Maschinengeist. Ich will jetzt gar nicht groß auf den Maschinengeist an sich eingehen, aber man spricht von einem gewissen Eigenleben großer Maschinen. Und ein Titan, der hat häufig einen Geist, der sehr stark, sehr fordernd ist, und mit dem muss man klarkommen und den muss man sich unterwerfen oder mit ihm zusammenarbeiten, um dann den Titan steuern zu können. Und daraus resultiert sich, also durch dieses Verschmelzen, durch diese Einheit, die sich bildet, ein großes Suchtpotenzial beim Prinzeps. Der Pilot hat nämlich, je häufiger und je länger er eingestöpselt ist oder verbunden ist mit dem Titan, mit seiner Maschine, zum einen merkst du, dass die Mentalität von dem Prinzeps sich der Maschine anpasst. Zum Beispiel hast du zum Beispiel einen aufbrausenden Prinzeps, wie fast jeder von der Legio Mortis. Dann hast du halt auch eine ziemlich aggressive Maschine. Und dadurch ergänzt sich das. Wenn jetzt der Prinzeps stirbt, aber die Maschine überlebt, der nächste Prinzeps wird durch die Maschine auch wieder eine sehr aggressive Ader in sich spüren und mit der Maschine versuchen zu verbinden oder sich so zu verbinden. Genau. Und je häufiger die sich halt mit der Maschine verbinden, desto häufiger wollen sie es auch. Also es ist halt wie eine Droge. So heftig, dass du halt am Ende eigentlich nicht mehr raus willst aus der Maschine. Aber
es ist ja auch der ultimative Powertrip, ne? Ich glaube, das Einzige, was das irgendwie toppen kann, ist, wenn du dich als Navigator mit einem Raumschiff verbindest, ne? Aber ansonsten ist da ja, es geht ja gar nicht viel krasser mehr. Also, ne,
ich glaube, selbst ein Navigator hat ja nicht unbedingt das Gefühl eines Prinzeps. Der Prinzeps, der geht ja gottgleich und wird zur Maschine. Ein Navigator hat ja jetzt nicht, wenn er jetzt irgendwie Backbordschläge reinkriegt, dann kriegt er ja keinen physischen Schaden. Und bei einem Prinzeps, der hat ja irgendwie so, weil er sich so verbunden fühlt mit der Maschine, der nimmt dann halt diesen Schaden so an, als wäre es sein eigener. Und das finde ich halt schon abgefahren.
Ja, aber das war ja in dem, ist nochmal ein Unterschied. In dem Nightlords Roman war das ja immer wieder mal, okay, die verbindet sich ja nicht so 100%, aber diese Navigatorin da, die hat ja, das wird ja immer wieder erwähnt, wie sie halt, wenn die sich mit diesem Nightlords Schiff da verbindet, versucht im Prinzip auf dem Maschinengeist wie auf einer Welle zu reiten, sage ich jetzt mal, ne? Und die halt merkt, das ist ein richtig krasser Maschinengeist, super alt, super mächtig. Ich muss hier irgendwie mit dem klarkommen und mir den so ein bisschen unterwerfen, damit ich das Ding hier überhaupt in den Warp gezwungen bekomme. Also es kommt irgendwie nah dran, aber halt auch irgendwie anders dann, ne?
Ja, die Trilogie will ich mir auf jeden Fall auch nochmal geben.
Wundervoll.
Mach das.
Ja.
Richtig, richtig gut. Gibt's auch als Hörbuch mittlerweile.
Mhm. Ja, ja, genau. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das, bevor ich mir die jetzt alle drei kaufe, das ist ja auch immer so ein Kostenfaktor. Das kostet ja gleich 45 Euro aus und so kann ich die ja umsonst hören.
Ja, ich glaube, wenn man die überhaupt noch bekommt, ne? Die sind so scheißteuer mittlerweile und selten.
Ach so, okay.
Krass. Ja, ich habe.
Also leihweise hätte die Andy wahrscheinlich bestimmt.
Also ich habe seit Jahren.
Die gibt's als Hörbuch.
Ich habe seit Jahren den ersten Band davon ausgeliehen von einem Freund von mir.
Krieg ich auch nicht wieder. Sehr gut.
Ich guck mal ganz kurz, was die kosten, wenn man sie denn bei.
Mach das mal, dann können wir in der Zeit mal weitergehen.
Ja, 69 Euro für Nightlords, 1 von 3.
Oh, okay.
Hier. Krass. 99 Krass. Euro. Oh, hier verkauft einer tatsächlich alle drei Bände für 100 Euro. Das ist quasi ein Schnapper.
So gesehen ist das ein Schnapper auf jeden Fall.
Mhm. Ah, oh, gibt's aber auch als Omnibus, sehe ich gerade, ne? Also kann man auch mit zur Arbeit fahren. Wundervoll. Weiter geht's.
Sehr schön, sehr schön. Gut, weiter geht's. Bei kleineren und mittleren Titanen können die Prinzeps sich noch normal bewegen und können Titanen zu Fuß verlassen. Bei den größeren Modellen wird der Prinzeps in einen amniotischen Tank eingebunden, aus dem sie nie wieder herauskommen können. Also ne, das, was du eben schön beschrieben hast, Nico, am Anfang geht das noch, aber ne, die Häufigkeit macht es dann halt irgendwann. Irgendwann ist halt Feierabend, ne? dann willst du nicht mehr raus. Und ja, aber da das ja ist wie so ein übelster Rausch, im Positiven scheinbar, wird es wahrscheinlich auch nicht die Prinzeps stören, in diesem Tank rumzuwabern dann. Also ich glaube, das ist ein wenig
ja, das weniger schlimm. Ist ja vergleichbar wie bei einem Cybot.
Ja, ja, genau.
Die,
genau.
Also dass du dann halt pennst zwischen den Einsätzen, aber halt diese Verbindung da ist so.
Wobei, wir wissen ja auch von Cybots, die einfach angepisst sind, wenn sie aufgeweckt werden. Was soll die Scheiße? Ach
so. Scheiße. Verdammt.
Ganz genau.
Weißt du, was das Witzige ist? Mhm. Wenn du in so einen amniotischen Tank kommst, dann wirst du einfach mal, schneidet man Arme und Beine ab.
Ja, ja, klar.
Du brauchst ja auch nicht
also
mehr.
Weil geht nur noch also als Rumpf mit Kopf
als in Klumpen. Den
Tank rein. Das,
ja.
Als Klumpen. Ich wollte jetzt nicht Körperklaus sagen.
Der Steuerklumpen.
Der Steuerklumpen.
Steuerklumpen, das ist gut.
Ah, Sie sind also der Steuerklumpen.
Großartig.
Oh Mann, Mann, Mann. Naja gut, aber auf jeden Fall, wenn der Prinzeps da seinen Freischwimmer macht, braucht natürlich Unterstützung oder auch wenn er den nicht macht, komplett alleine steuern kannst du diesen Apparillo nicht. Deswegen wird der Prinzeps unterstützt durch eine Anzahl von Moderati, die Systeme des Titanen bedienen. Und an erster Stelle die großen Waffensysteme in den Armen und im Torso. Die Anzahl dieser Moderati hängt von der Größe des Titan logischerweise ab. Ne? Das macht ja auch Sinn. Ein Sensori bedient die Sensorstation und sortiert die Daten für die restliche Besatzung zum Beispiel. Und ein Steuermann lenkt die Titanen. Das hört man ja schon aus der Jobbeschreibung raus. Ne?
Außerdem hast du gerne in der Crew noch einen Techpriester oder also je nach Größe des Titans auch gern mal mehrere, die dann zusammen mit ihren Servitoren die Kontrolle über und die Wartung und sowas der Systeme übernehmen, wie zum Beispiel den Reaktor, ne? Sehr wichtiges Thema. Kommen wir dann später bei den verschiedenen Klassen noch dazu oder beim nächsten Mal dann, was für Unterschiede es zum Teilweise auch bei den Reaktoren gibt. Finde ich übrigens sehr schön. Ich weiß nicht, wie das bei dem Reaver-Titan ausgestaltet ist, Nico, aber in dem Warhorn zum Beispiel, da sind die Moderati und der Prinzeps und noch zwei so Heinis, die einfach in den links und rechts in den Schultern quasi eingebaut, verbaut sind. Da ist alles mit da drin. Also der Titan, der ist von innen komplett ausmodelliert.
Also ja, genau, bei dem Reaver auch, bis auf das mit den Schultern. Also es gibt pro Waffe einen Waffenservitor, der ist halt schon mal als menschlicher Faktor sozusagen da reingebaut worden. Dann gibt es beim Modell selbst auch noch insgesamt noch drei weitere Servitoren, die halt im rumverbaut sind und ein Tech-Priester, der da rumrennt und sich um die kümmert. Und vorne in der Kanzel hast du halt einen, also den Prinzeps vorne mittig sitzen und links und rechts wird er von seinen Moderati unterstützt. Ich glaube, das mache ich wirklich. Ich werde den Titan einfach mal für unsere Folge, nächste Folge oder so, ablichten, damit man weiß, wie so die Besatzung in einem, ja, in einem River Titan aussehen kann.
Voll gut. Ja, also die direkten Besatzungsmitglieder, also da meine ich jetzt halt nicht dieses ganze Wartungspersonal und sowas, sondern halt gerade aufgezählte Crew, steuert diesen Titan durch eine Kabelverbindung, die sogenannte Mind Impulse Unit, die halt mit direkt dem Nervensystem des Crewmitgliedes und dem Titan geschlossen wird. Ne? Das ist halt einfach so, zack, eingesteckt das Kabel, und somit tauchen die halt in die Mannigfaltigkeit ein. Ne? Das ist so sozusagen die Gefühlsmatrix, die den Titanen so steuert. Mit allem, ein Kollektiv im Prinzip. Zur Abwehr von Enterversuchen besitzen Titanen Wachmannschaften, wenn sie denn groß genug sind. Ne? Also wie schon gesagt, manche Titanen sind so groß, um komplette Regimenter zu beherbergen, oder haben zumindest Waffenschränke. Ne? Also so ein Warhound-Titan, da kannst du nicht viel drin rumrennen. Ne? Also wenn du den aufgemacht hast, dann bist du direkt quasi im Nahkampf. Ne? Aber alles darüber bereitet schon genug Platz, um eine Enter-Mannschaft auch effektiv von innen bekämpfen zu können. Dafür nimmt man dann gerne mal Waffen, die halt auch für enge Räume nutzbar sind, ne? Also diverse Nahkampfwaffen, Elektroschockwaffen, ne? Gibt ja auch diese wunderschönen Elektroschockstäbe oder hier diese Knüppel, die dann auch die hier die Judge Dredd-Typen, wie heißen sie noch? Adeptus Arbitus haben. Genauso wie Lasergewehre und Schrotflinten. Ja? Auch eine völlig unterschätzte Waffe im Warhammer-Universum. Die gute alte Schrotplempe. Durch den Einsatz in einem Titan können Moderati im Laufe ihrer Dienstzeit auch aufsteigen, ne? Weil jeder Moderatus wäre dann ja wahrscheinlich die Einzahl, träumt natürlich davon, selber mal in den Rang eines Prinzeps erhoben zu werden und selber einen Titan zu steuern. Ja, und dass die halt, dass das aber noch das Nebenrisiko birgt, extrem süchtig zu machen, das hatten wir vorhin schon.
Oh ja. Ja, dann würden wir an dieser Stelle euch noch gerne einmal eine Legio vorstellen. Das, denke ich, wäre doch nochmal angebracht, damit man mal einen Eindruck davon bekommt, ja, wie die so aufgebaut sind. Und genau, dann würde ich, jetzt starte ich einfach mal mit der Legio Tempestos. Genau. Also nebenbei bemerkt, wird die Legio Tempestus auch bei dem Spiel Legions Imperialis von mir jetzt doch eingesetzt. Also ich habe mich jetzt entschieden, dass das meine Legio wird, die ich nebst der Legio Magna spielen möchte. Und genau, als Loyalisten. Aber jetzt wird's halt spannend. Die Legio Tempestus ist eine der ältesten Titanlegionen überhaupt und die stammt ursprünglich vom Mars. Und falls ihr aufmerksam zugehört habt, die ist ein Teil des eine der ersten drei gegründeten überhaupt vom Triad Ferrum Morgulus, also einer der ersten drei Orden. Und die Legio Tempestus sieht aus, ja, also die hat schon weiß kariert oder weiß-blau silber kariertes Chassis und ja, die sind, wie gesagt, schon seit Urzeiten unterwegs. Teilweise werden sie auch genannt als Legio Tempestor und genau. Und man kann halt die Gründung auf halt M31 ungefähr einschätzen. Die existiert auch heute noch die Legio Tempestus, hat allerdings einen zwiegespaltenen Ruf lange Zeit gehabt. Die Legio Tempestus war nämlich damals beheimatet, wie gesagt, auf dem Mars, hat sich allerdings dann zur Zeit des großen Kreuzzugs mit auf den Weg zu den Sternen aufgemacht und hat sich halt nur sozusagen auf dem Mars ja, reorganisiert, repariert oder irgendwas in der Richtung. Also die haben hielten dort keine große Garnison, sondern die zogen halt aus, um halt draußen halt die Feinde des Imperiums zu bekämpfen, beziehungsweise sich darum zu bemühen, die Primarchen wiederzufinden. Einige Manipel, damit ihr wisst, was ein Manipel ist. Ein Manipel kann unterschiedlich aussehen, aber es sind meistens kleinere Gruppen von Titanen, die als Einheit organisiert agieren. Und diese wurden Exploratorflotten oder auch teilweise Freihändlern angeschlossen, damit die mehr Schlagkraft haben. Die Mehrheit der Legio Tempestus wurde jetzt der 12. Expeditionsflotte zugesprochen und die führten halt den langen Marsch nach Ultramar und haben dort den Roboter Gilliman wiedergefunden. In Kombination natürlich mit ihm und den neu gegründeten Ultramarines haben die hat der Meister der Legio, der Indias Cavalierio, auch genannt als Stormlord, seine Titanlegion so geschickt und gut manövriert und geführt, dass sie auch als die, und ne, wie sein Name schon, als die Stormlords auch bekannt wurden. Zu dem Zeitpunkt war die Legio Tempestus allerdings auch schon 170 Titanen stark.
Holla die Waldfee. Also,
ihr habt jetzt vorhin mitbekommen, wie das sich anhört, wenn ein oder zwei Maschinen oder vielleicht sogar ein Manipel, also mit mindestens drei Maschinen unterwegs ist. Ah, jetzt stellt euch einfach mal vor, wie 170 Titanen da unterwegs sind. Das ist unfassbar.
Ja, das
ist
schon mal eine Dollaransage. 170.
Ja, genau. Genau. Jedenfalls wurden, wie gesagt, einige Maschinen mussten zurückkehren zum Mars und wurden dort wieder neu organisiert, aufgebaut, repariert. Und genau, währenddessen zogen andere Teile der Titanen-Legio mit teilweise, wer war das jetzt hier? Cavalerio zog mit 60 Titanen durch und ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann war, Karania zog los mit 80 bis 120 Titanen. Jedenfalls, was mal als ganz besonderer Aspekt zu erwähnen ist, Legios haben Erzfeinde. Und die Legio Tempestus hat tatsächlich in der Gründung bereits ihren Erzfeind gefunden, und zwar die Legio Mortis. Beide hatten nämlich immer mehr Ehre sich bemüht. Vor allem die Legio Mortis könnte man sich bei Harry Potter mit dem Haus Slytherin assoziieren. Also richtig schön auf Erfolg ausgelegt. Und mit denen haben sie sich gebissen. Und es war sogar so heftig, dass es Nicht-Angriffslinien auf dem Mars gab, die nicht überschritten werden durften von der jeweiligen Legio, weil es sonst zu einem, ja, zu einer Auseinandersetzung käme, die durchaus unschön enden könnte. Die Legio Tempestus hat sich auch daran gehalten. Als es dann aber allerdings losging mit der Horus Heresy, zog die Legio Mortis aus und als es dann losging auf dem Mars mit den Unruhen, und auch dort gab es ja nun den großen Bruderkrieg, da zog die Legio Mortis aus und überschritt diese Nicht-Angriffslinie. Und da war dann halt noch nicht so richtig hundertprozentig, jetzt gibt's aufs Maul, sondern das war immer noch so, Alter, das tun die jetzt nicht gerade wirklich, oder? Also beide Seiten hatten wohl Angst, den ersten Schritt zu machen, den ersten Schuss zu setzen. Und die Legio Mortis wurde angeführt von einem Imperator-Titan. Auch dazu in der nächsten Folge mehr, aber das ist halt so ziemlich einer der größten überhaupt aktuell umherschreitenden. Und der hat dann gesagt, so, okay, ich bin jetzt beleidigt, ihr habt nicht auf mich geschossen, ich drehe mich um. Aber in dem Moment, wo er sich umdrehte, und das war quasi der Beginn des Kriegs auf dem Mars rund um den großen Kreuzzug, rund um die Horus Heresy, der hat über seine Kriegshörner, also quasi Außenlautsprecher, den Scrapcode ausgesandt. Falls ihr euch ja richtig mies, der Scrapcode, das ist ja der Code, der so ziemlich alles auf dem Mars zerstört hat, alles, was irgendwie an Technologie loyal geblieben ist, weil natürlich diejenigen, die sich im Vorfeld schon auf die Seite von Horus gesetzt hatten, hat natürlich dann dementsprechend mehr Chancen, das Ganze zu überstehen. Aber das ist halt ein mit Chaos verbundener Code, der alles zerstörte und auch dort in Brand setzte. Die auf dem Mars sich befindliche Legio Tempestus wurde auch dadurch getroffen, hat auch ein, zwei Maschinen verloren und auch unter anderem ihr Anführer wurde dadurch arg in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings musste er und er musste danach, um gerettet zu werden, in so einen amniotischen Tank eingebettet werden. Und das war halt noch sehr fraglich, ob der dann das überlebt. Aber er hat es getan und wurde dann der hat dann halt so Trainingsprogramme durchgeführt, könnte man sagen, so mit wie im beim Fahrschulpiloten losfahren und gucken, dass du die Straße nicht verunsicherst. So hat er dann halt seine Maschine geführt, einen Warlord-Titan, und den gegen, bei dem Computerspiel, was er da machen musste, gegen Legio Mortis-Maschinen eingesetzt. Und dabei kam raus, okay, der ist jetzt gerade ein bisschen am Durchdrehen, kam aber zum Schluss klar. Es ist dann halt irgendwie richtig knallte auf dem Planeten Mars und es hochherging. Da führte er dann tatsächlich zum Schluss die Legio Tempestus in den Krieg gegen die Legio Mortis und hat viele Abschüsse geschafft, also viele Maschinen der Legio Mortis zerstört. Schlussendlich wurden aber die Legio Tempestus dort aufgerieben. Die Legio Tempestus ist insofern interessant, weil sie auf dem Mars loyal geblieben ist. Das heißt, die haben zum Imperator gehalten, wohingegen große Teile im Krieg sind losgezogen und haben sich auf die Seite von Horus gestellt. Und zwar, die Truppen wurden ja in erster Linie geführt. Ach so, es war ein Maximus Carania. Der hat nämlich dann die Führung der Legio Tempestus übernommen, nach dem Tod von Cavallerio. Und die sind losgezogen gegen die Loyalisten auf Seiten des Horus. Und ich finde die Legio, ja?
War schon frech, ne?
Ja, absolut. Aber zu dem Zeitpunkt, die waren so lange unterwegs mit denen und die fühlten sich halt sehr, die wurden ja richtig umgarnt. Gerade solche Anführer, solche Prinzeps, die waren ja wirklich Ziel von so, ich sag mal, Leckerli-Aktion, ne, so richtig geködert, und wenn du das machst und wenn du jenes machst, dann winkt dir vielleicht hier eine kleine schöne Fabrikwelt oder was hältst du denn davon? Also die wurden schon richtig mit Einflüsterungen vollgeballert. Was ich aber cool finde an der Legio, die Legio selbst war in sich selbst zerstritten und Teile, also diese Manipel, die unterwegs waren mit teilweise den Exploratorflotten oder den Freihändlern oder auch vielleicht anderen Expeditionsflotten angehörig, die haben die Gefolgschaft dem Carania verweigert und blieben den Loyalisten treu. Und das ist halt auch immer noch einer der Gründe, diese Legio ist auf beiden Seiten verfügbar. Also wir haben einmal die Legio Tempestus auf der Loyalistenseite, auch genannt als Legio Tempestor. Mittlerweile nicht mehr auf Mars ansässig, sondern auf Orestes, eine Fabrikwelt, die bekannt wird durch die Sabbatwelten oder Sabbatkreuzzüge, und die Stormlords auf der Chaos-Titan-Seite. Die haben witzigerweise den Namen Stormlords beibehalten, gehören wahrscheinlich eher der Fraktion Tsinch an. Ich finde es halt so insofern witzig, weil dieser Indias Cavallerio, der als der Stormlord bekannt wurde, ein Loyalist war, und die Stormlords jetzt als Chaos Legio Tempestus bekannt wird, ein bisschen zerrissen und zerrüttet. Und ich finde das irgendwie ganz witzig. Teilweise hat auf jeden Fall die Chaos-Titan-Seite sogar den imperialen Palast angegriffen mit Horus an der oder an Horus' Seite. Das ist total wild. Also die Legio Tempestus, ich mag sie. Ich finde auch das Farbschema da sehr, sehr, sehr schön.
Haben die haben die beide das gleiche Farbschema, also beide Seiten? Haben die das beibehalten, die Illoyalen, oder haben die sich umlackiert?
Es gibt nur ganz alte, ich sag mal, Aufnahmen von oder alte Bilder von früheren Titanmodellen, die Farben tragen. Und die sind tatsächlich auch in diesem Blaumuster gehalten. Und es passt ja auch, Blau ist ja auch eigentlich so, finde ich, die Farbe, die ich verbinde mit Tsinch. Naja, und ich möchte jetzt gar nicht auf große Schlachten eingehen, die Legio Tempestus sonst noch bestritten hat. Die sind auf jeden Fall ziemlich, ich sag mal, mit Basic aufgebaut, auch von ihrer Organisation. Also sie haben immer noch von ihren Titanenklassen, die wir beim nächsten Mal besprechen, so die Klassiker, Warlords, Reaver und Warhounds, die halt auch bekannt sind, haben noch das ein oder andere Spezialmodell, den Ninth Gaunt, Carnivore und einem und Nemesis-Titan. Also ein paar haben sie wohl auch noch von solchen Kalibern dabei. Oder Jackal, okay. Ja, aber auf die Titanenklassen gehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal ein.
Cool. Der Jackal ist übrigens eine Klasse Warhound. Mhm.
Ah, okay, verstehe. Bin ich mal gespannt. Also ich habe jetzt noch den Direwolf als Warhound-Klasse, aber es gibt ja auch bestimmt in irgendwelchen anderen Büchern noch irgendwelche Besonderheiten zu den einzelnen Titanenklassen.
Der Warhound hat drei Unterklassen. Das sind so, wie der ausgerüstet ist. So ein bisschen wie bei Battletech.
Ah ja, okay. Gut, also das wäre es jetzt mal zur Legio Tempestus. Und ich glaube, das wäre es dann auch erstmal für heute.
Ja, geil.
Der Andy ist, glaube ich, ganz glücklich, dass ich nicht wie angekündigt auf 7 Stunden komme. Ja. Das war ja so mein Plan.
Deine Scheiße kannst du selber schneiden.
Ja. Was haltet ihr davon? Wollen wir zur Playlist kommen?
Ja, das können wir noch mit einem Plan, oder?
Soll ich anfangen oder wollt ihr anfangen?
Fang gerne an.
Also ich möchte es einfach halt titanisch halten. Und was kann man da halt anderes nehmen, außer My Heart Will Go On von Celine Dion?
Hola.
Sehr schön.
Hola. Ich konnte nicht anders.
Du, starker Song auf jeden Fall. Der geht voran, ganz klar. Dann würde ich direkt weitermachen im Anschluss, wenn das passt.
Jo.
Und zwar, weil ich vorhin ja wieder Vengeful Spirit erwähnen musste ich natürlich direkt auch an die eine oder andere Szenerie denken, wie da quasi gefallene Titanen gejagt werden. Also wie sich Titanen Manipel gegenseitig jagen. Und da dachte ich mir, okay, gut, da würde doch sehr gut passen Under the Sun von Anti-C-Max.
Da bin ich ja mal gespannt.
Geht voran.
Dann hätte ich gerne, warte mal, in letzter Zeit habe ich mir so viele Sachen rausgesucht. Dann hätte ich gerne von, ach Gott, welches war es denn? Dann hätte ich gerne aus dem Vinland-Saga-Soundtrack, ich meine, es ist das Lied River. Würde ich aber sonst im Sommer nochmal kurz nachschlagen. Das finde ich ganz toll. Endcredits, zweite Staffel. Fantastisch.
Dann?
Was bleibt noch zu sagen? Außer einen wunderschönen Abend zu wünschen oder einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Nachmittag oder wie auch immer. Einen wunderschönen 1,5-stündigen Toilettengang. Ja. Irgendwas dergleichen.
Oder falls man wieder auf Schicht mal ein bisschen länger auf den Logos verschwinden muss.
Ja. Herzlichen Glückwunsch an die Schweiz fürs Gewinnen des Eurovision Song Contest und an die Wiederteilnahme von Luxemburg nach 900 Jahren, glaube ich. Oh Mann. Ne? Das ist doch mal was.
Gut. Langsam wird's quatschig. Wollen wir rausgehen, Freunde?
Peace, Leute.
Schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.
Ciao.
Adieu da.